Man sollte aber wissen, da werden noch alle möglichen materiellen Anhaftungen aufkommen, die ihm nichts nützen können. Was nützt ihm Brot und Butter in dieser Phase? So objektiv gesehen. Das ist nur ein Trostpflästerchen, aber hat keinen objektiven Wert. Es ist wichtig, dass du dann verstehst, ich muss eine spirituelle Atmosphäre schaffen, in dem, was ich eben gesagt habe. Ich habe manche einer Sterbenden, die nicht vom Krishna-Bewusstsein wusste, hatte ich so eine Pavitra geben lassen und die hatte es immer so ums Handgelenk gehabt und eine unglaubliche Kraft gespürt. Die werden auch sehr empfindsam für solche spirituellen Dinge. Und dann ist es gut, in den Heiligen Schriften zu lesen. Oder man hat vielleicht einen Musikkassettenrekorder da, das ist ja heute leicht zu kriegen in dieser Welt. Da kann man eine gute Musik laufen lassen. Von Tempelmusik und so weiter. Offensichtlich schlage ich als Mönch spirituelle Dinge vor. Ich habe ja schon gesagt, dass man manchmal sehen muss, wen man da vor sich hat. Nicht? Aber das Bewusstsein umlenken. Die Natur des Bewusstseins ist es, immer angehaftet zu sein. Wir müssen angehaftet sein. Das Bewusstsein ist wie ein Suchstrahl, der nach etwas sucht, wo er Halt bekommt, dieser Strahl. Letztendlich ist es Liebe, die Natur des Bewusstseins, die so durch die Welt geht, anhaftet an irgendeinen sterblichen Menschen und unter Umständen enttäuscht wird. Wir suchen mit diesem Bewusstseinsstrahl, mit diesem nach Liebe suchenden Strahl, eigentlich nach Gott. Und wenn du das zur Zeit des Todes etablieren kannst, das ist die beste Sterbebegleitung. Es hat sich gezeigt, dass da die Leute den Halt finden. Ja, bitte?
Ich erlebe immer wieder, dass der Umgang mit den Medikamenten sehr schwierig wird. Also die nehmen ja zum Teil 8 bis 10 verschiedene Medikamente pro Tag. Und die weiter sich oft nicht nur nehmen, da muss man die Gewalt zum Einzelnen und so weiter. Und ich weiß nicht, ist das sinnvoll oder wo darf man dann die Grenzen ziehen,
ja.
Wo darf man Schmerzen sein lassen, die sind und so weiter.
Ich möchte hier nicht über meine Kompetenz hinweggehen. Alles, was ich weiß, ist, dass es möglichst, dass man dafür sorgen sollte, dass das Bewusstsein klar bleibt. Wenn es geht durch, vielleicht gibt es Schmerzmittel, die nicht so eine bewusstseinstrübende Wirkung haben. Das kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass bei Devotees Krishnas, da war ein sehr schwieriger Fall, das war, wie nennt sich diese Zersetzung nochmal, die
Multiple Sklerose?
Ja. Ist es so eine allmähliche Zersetzung? Ist es nicht. Es war so
Leukämie.
Ich spreche nicht von der bekannten Vraja Lila und deren Geschichte, das werde ich nachher noch erwähnen. Bei diesem Fall war es so, dass da, ich kann es auch nicht sagen, ob es Leukämie war, jedenfalls war das eine Krankheit, die sehr, sehr weh tat, also sehr große Schmerzen machte. Und sie hat sich dann entschlossen, auf die Mittel zu verzichten, um im vollen Bewusstsein den Tod erleben zu können und Hare Krishna chanten zu können. Bei einem anderen Devotee ist es so, dass die Krankheit den schmerzempfindenden Nerv zerfressen hat, sodass er keine Mittel mehr nehmen musste. All das deutet, also diese Beispiele deuten darauf hin, wie wichtig es ist, entweder der Person oder Krishna, der so eine Arrangierung macht, dass das Bewusstsein möglichst klar ist im Augenblick des Dahingehens.
Also wenn es jetzt das Bedürfnis ist, zum Beispiel von einem Sterbenden, dass er kein Körperbewusstsein hat, sondern zum Beispiel Wodka nicht,
ja, zu all diesen Fragen, was will der, wenn der Sterbende das nicht will, möchte ich sagen, ist es natürlich klar, dass man auf den Sterbenden eingeht. Das ist und versucht so gut wie möglich ihm zu helfen, indem man zum Beispiel ihm neben der Darreichung von, also das kann bestimmt ein anderer machen, ihm den Wodka hinstellen, aber das ist ja nur ein Beispiel, dass man noch Gangeswasser gibt, Tulsi und so weiter, so weit wie es möglich ist. Es ist nicht man kann auch in große Schwierigkeiten kommen, wenn man da jemand zu seinem Glück zwingen will. Der wird das denn bestimmt einem anderen sagen und der andere wird reklamieren und so weiter und so fort. Man muss da selber dezent sein. Ja, ich hatte Gandharika gesehen. Ja. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Es ist gerade ein Devoti, hat den Körper aufgegeben, Haravapu, einige von euch werden ihn kennen, und zwar in einem Frontalzusammenstoß. Und es ist interessant, ein Tag bevor das kam, wir hatten vorhin ja über diese seltsamen Todesahnungen gesprochen, ein Tag bevor es da war, war der am Telefon und hat es gewusst. Er machte so ein Gespräch, so ein technisches Gespräch, und plötzlich wurde er total ernst. Sehr oft bekommen die eine Vorwarnung. Er hat auch 2 Monate vor dem Tod durch Krishnas Barmherzigkeit sein spirituelles Leben auf ein unglaubliches Level erhoben. Krishna lässt einen nicht so leicht alleine beim Sterben. Ja, und so weiter. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht habe ich, weil ich eben an Haravapu gedacht habe und er mir sehr nahe stand, kurz den Gedanken verloren. Habe ich deine Frage beantwortet? Ich weiß gar nicht mehr, was deine Frage war, weil ich eben an ihn gedacht habe. Nein, das kann sehr schnell gehen. Sehr schnell gehen. Nein. Da kann man nur, wenn es kommt, dann ganz plötzlich sein Bewusstsein ausrichten. Haravapus Gesicht sah sehr zufrieden aus. Man hat ja dann den Leichnam überführt und ihn beerdigt. Nicht? Er hat auf den Antillen seinen Körper aufgegeben. Und sah sehr zufrieden aus. Das ist, wir kommen noch auf den Tod von Devotees. Kommen wir schon. Ich halte da unglaublich an, mir jetzt nicht meinen ganzen Nektar loszulassen. Wir nähern uns sehr, sehr, sehr vorsichtig dem Thema. Ich habe jetzt nur erstmal auf vedischer Sicht beschrieben. Ich weiß, du denkst manchmal daran, was, oder denkt ja jeder die Worte, was, wenn ich ganz plötzlich bei einem Autounfall ums Leben komme. Sehr oft ist es so, dass Krishna dann etwas macht. Ich möchte es trotzdem, ich möchte es erwähnen. Gandharvika Frage ist sehr, sehr philosophisch, da ist also sehr Tiefes dahinter. Wir wissen ja, dass im Augenblick des Todes unser Bewusstsein entscheidet, wohin wir gehen. Richtig? Und deswegen wollen wir ja in einem guten Bewusstsein sein und bewusst verscheiden. Das ist ja der ganze Grund, weswegen wir so Wert darauf legen, nicht umnachtet zu sterben. Genau wie bei einer Prüfung, da sollte man gut dabei sein und nicht so reinkommen. Im Augenblick des Todes wird nämlich alles getestet, was du im spirituellen Leben gemacht hast. Das ist dann nicht mehr theoretisch. Dann kannst du es auch nicht mehr vor, da kannst du keine Rolle spielen, weder vor dir noch vor anderen. Ja, so, in unser Sampradaya gab es einen philosophischen Streit zwischen Ramanujacharya und Madhvacharya. Madhvacharya sagte, nur wenn der sterbende Transzendentalist im Augenblick des Todes an Krishna denkt, wird er zurück in die spirituelle Welt gehen. Nur dann. Sonst ist es vergebens gewesen. Ramanujacharya sagte, nein. Wie sollte Krishna so ungnädig sein, dass er einem Devoti, der sich Zeit seines Lebens bemüht hat, in diesem wichtigsten Augenblick einfach allein lässt, wenn er aufgrund großen Schmerzens oder wie du gesagt hast, Schock einfach, nicht, kommt das Auto, dass er ihn dann einfach durchfliegen lässt. Wie ein Prüfer, der sich vielleicht sogar noch freut, ja, hast du wohl nicht genug gelernt. So ist Krishna nicht. Das widerspricht ganz seiner Natur als Bhakta Vatsala, als Freund der Devotis. Das würde total widersprüchlich sein zu seinem ganzen Wesen. Deswegen zur Zeit des Todes, wir werden da noch einen entsprechenden Vers vorlesen, erscheint, oder in der größten Not, erscheint Krishna dem Devoti und rettet ihn. Ich kann den Vers halten. Wenn man Nektar erzählt, kann man, ich muss jetzt auch mal ein bisschen den Nektar fließen lassen. Krishna, der wie eine Sonne ist, die in der Dunkelheit aufgeht, wie ein Boot für den Ertrinkenden, wie eine Regenwolke mit süßem Wasser für den Verdurstenden, wie großer Reichtum für den Armen und wie ein unfehlbarer Doktor für diejenigen, die mit der schmerzvollsten Krankheit erfüllt sind. Dieser Krishna ist jetzt gekommen, um uns zu segnen. So sagen die Devotis. In schwierigen Fällen kommt Krishna und lässt du nicht alleine. Also, du brauchst keine Angst zu haben, wenn du ein guter Devotee bist. Ja, bitte.
Also, ich habe eine komische Frage. Meine Tante ist Astrologe und sie ist ein sehr guter Astrologe und sie konnte irgendwie feststellen, wie lange ich noch gelebt habe.
Ja.
Und die Frage ist, kann ich fest damit rechnen, dass ich nach sag mal, x Jahren, also das sie ausgerechnet hat, ja, dass ich genau dann sterben werde? Oder kann das früher sein, wie später?
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, der spirituelle Meister von Srila Prabhupada, sagte einmal, dass für Menschen, die im spirituellen Leben beschäftigt sind, das Horoskop sich ändert. Er sagte, auch durch das Tanzen im Kirtan vor den Wildgestalten sind alle Handlinien anders. Alle weg. Es mag jetzt so sein, dass die Furchen noch da sind, aber das Geschick ist anders. Wenn du ein guter Transzendentalist bist. Ja, wir kommen jetzt in die etwas schwierige Phase. Könnt ihr eure Fragen noch parkieren? Sozusagen. Und die noch anders, ihr könnt sie euch doch ausschreiben. Es ist mir sehr wichtig, dass wir haben jetzt 15 Minuten schon Fragen gehabt, aber ich sehe, ich mache kürzere Strecken, weil ich sehe, dass doch viele Fragen dann kommen. Ich würde jetzt sagen, wenn wir eine disziplinierte 10 Minuten Pause bitte machen. Also sagen wir mal, die Pausen könnt ihr so gestalten, wie ihr wollt, aber dass ihr bitte dann zurückkommt, das wollte ich ausdrücken. Also 20. Hare Krishna, herzlich willkommen. Wir werden noch eine Pause machen. Ein bisschen kürzer möchte ich jetzt gehen und ich sehe, dass noch viele Fragen da sind, die ich noch nicht beantwortet habe und möchte das natürlich dann tun. Ich muss zunächst einmal eine Korrektion vornehmen. Ich hatte gesagt, Sterbehilfe. Das ist nicht richtig. Es gibt so etwas wie eine Sterbehilfe, eine passive Sterbehilfe und eine aktive sogar. Bei der aktiven reicht man Gifte, dass der Tote, also dass der Sterbende schneller aus dem Leben scheidet. Das ist etwas, was es auch in der Schweiz inzwischen schon gibt. Und was hart diskutiert wird im Augenblick in Amerika, da gibt es einen, der hat angekündigt, hatte ich neulich im Flugzeug in der Luft gelesen, hat er angekündigt, dass er an einem bestimmten Tag vor Kameras und vor der Presse ein bestimmtes Mittel nehmen würde, was ihm der Arzt auch gegeben hat, sodass er dort das Sterben mal vormacht. Und das hat natürlich wurde dann unglaublich intensiv in der Presse diskutiert. Er hat dann auch noch den Termin verschoben nach hinten. Ich weiß jetzt, ich habe es dann auch nicht mehr weiter verfolgt. Es werden da unglaubliche Fragen aufgebracht. Es geht dann bis hin zur Euthanasie, wo alte Leute dann denen das Mittel gegeben wird und unter Umständen auch ohne ihr Wissen, und es wird da also durchaus intensiv diskutiert. Ich meine natürlich nicht eine solche Sterbe Selbsthilfe, sondern eine Sterbebegleitung. Es ist mir wichtig, das zu korrigieren, weil ein falscher Eindruck entstehen könnte, wenn ihr zum Beispiel den Inhalt des Seminars weitergibt. Wir haben über Sterbehilfen gesprochen. Das ist nicht richtig, obwohl wir sicherlich, ihr wisst, wie ich den Begriff gemeint habe, aber er ist anders schon in der Gesellschaft gebraucht. Deswegen schien es mir wichtig, das zu korrigieren. Gut. Wir wollen uns jetzt, nachdem wir über Sterben gesprochen haben, mit dem Tod kurz noch auseinandersetzen und dann mit der Wiedergeburt. Ja. Der Todestag wird in der Hindu-Sprache oft auch genannt als der Befreiungstag. Befreiungstag von den Mühsal eines irdischen Lebens. Das geschieht im Augenblick des Todes nach der Brihadaranyaka Upanishad. Was ich euch vorlesen möchte, wird bereits gesagt, es noch einmal wiederholen, aber dann noch zusätzliche Informationen geben. Es heißt, dass zuerst die Wahrnehmung der Sinne verschwindet oder verblasst, die durch die Pranas gesteuert werden. Zuallererst verschwindet die Sicht und zum Schluss der Gehörsinn. Das liegt daran, dass die Lebenskraft, die Pranas, die normalerweise den ganzen Körper durchdringen, sich im Herzen zurückziehen und somit dann auch die Versorgung der Lebenskraft durch die Sinne die Versorgung der Sinne durch die Lebenskraft, wenn sich die Lebenskraft zurückzieht, nicht mehr vorhanden ist. Die Verbindung, die die Seele also hatte mit dem physischen Sinnenapparat, durch den sie die Welt wahrgenommen und interpretiert hat, diese Verbindung wird durchtrennt, sodass sie sich nicht mehr den grobstofflichen Sinnapparat bedienen kann. Das ist zunächst einmal eine total verwirrende Situation, in der man eben auf spirituelle sehr gut dran ist, wenn man entweder spirituelle Hilfe hat oder wenn man vielleicht alleine den Körper aufgibt, da muss man sich unbedingt auf die spirituelle Essenz seines spirituellen Wissens konzentrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. In dieser Zeit sucht man nach Orientierung. Ich habe einmal eine Erfahrung gemacht mit einem jungen Freund Krishnas, der das erste Mal in seinem Leben nach Mayapur kam. Und ich muss mich wirklich daran in diesem Zusammenhang erinnern. Gerade. Ich saß gerade mit Jai Pataka Maharaj und nahm ein reichhaltiges Bengali-Frühstück zu mir, als ich plötzlich sah, wir waren auf dem vierten Stock, könnte man fast sagen, vierten oder dritten Stock genauer gesagt, aber sehr hoch schon über dem Boden, wir plötzlich eine Flamme sahen, die direkt an der Balustrade, in Indien hat man, benutzt man auch noch die Dächer, die Flachdächer und geht dann darauf und schläft im heißen Sommer eben an der frischen Luft. Wir sahen direkt so eine Stichflamme hochkommen. Und es war so etwas Ungewöhntes, dass wir es zuerst ignorierten. Wir dachten, passte also nicht in die Wahrnehmung hinein. Und dann lief ich aber mit aller Kraft an die Balustrade und sah, wie das ganze Zelllager in einer Stichflamme aufbrannte. Da hatte wohl ein Wächter geraucht. Also es ist kein Devotee, man feuert diese Leute an, um für Sicherheit zu sorgen. und wohl die Zigarette weggeworfen und jedenfalls war das ganze Zelllager in einer Flamme und Joachim hieß er damals, kam mit der Flamme aus den Flammen herausgelaufen und ein wenig später seine Freundin Petra. Sie kam in einem Zustand daraus, dass ich ihr schnell ein Tuch überwerfen musste. Sie hatten viel verloren. Ihr ganzes Geld, ihre Ausweispapiere, die ließen sie zurück. Und er hatte seine Brille verloren. Und ich weiß noch, wie diese Menschen mit diesem unglaublichen Schock dahin kamen. Man konnte zunächst einmal kaum zu denen sprechen, weil sie dermaßen schockiert einfach waren durch diese... Sie waren gerade in Indien angekommen und hatten sich zu einer kleinen Rast gebettet. Und da plötzlich so etwas. Und dieser Schock war so groß, dass sie auch gleich nach Hause... Und wir haben ihnen angeboten, ja, dies und das. Und wollt ihr nicht, jetzt seid ihr gerade Mayapur, das auch noch genießen. Aber die waren nicht in der Lage. Sie waren so disorientiert. Und das ist ungefähr was im Augenblick... Und Joachim hatte die Brille verloren. Konnte also sich nicht mehr so zurechtfinden. Erstmal mit dem äußeren, aber auch mit dem inneren Verständnis von der Wirklichkeit. Und das ist ungefähr, was so im Augenblick des Todes plötzlich geschieht. Das ist unglaublich verwirrend. Und ich habe sie gefragt, an was habt ihr gedacht? Und Joachim hat gesagt, an Petra. Petra hat gesagt, ich habe ehrlich gesagt nur an mein Passport gedacht, mein Pullover und an Verwirrung. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass einer von den beiden selbstsüchtiger war als der andere. Ich will sagen, es war sehr verwirrend. Und er konnte sich dann nicht mehr orientieren. So, das ist, was im Augenblick des Todes geschieht. Wir können den Sinnesapparat nicht mehr benutzen und sind total verwirrt erstmal. Nun, von dem Herzen gehen so 118 Nadis oder Energiekanäle aus. Und die Seele wird dann plötzlich sehen, wie in so einem Nadi, das ist wie ein Tunnel, leuchtet es auf, wird ein Nadi beleuchtet von einem Licht. Und natürlich, stellt euch mal vor, in einem Raum schießt zuerst Feuer auf und dann ist es total dunkel. Und plötzlich leuchtet dann irgendwann in einer großen Halle, sagen wir mal als Vergleich, ein Licht auf. Was macht ihr denn? Ihr geht der entgegen. So geht auch die Seele diesem Nadi entgegen, diesem Licht entgegen. Und je nachdem, für ein Devotee wie Krishna da drin, oder auch die Überseele, Paramatma, ein richtiger Krishna-Bhakta sieht nur Krishna. Christen sehen Jesus, der sie abholt. Oder Buddha. Ein Buddhist sieht auch Buddha. Nicht? Die erscheinen dann, diese spirituellen oder transzendentalen Persönlichkeiten und geleiten den wieder. Deswegen hatte ich vorhin den Schlucker vorgelesen, wo gesagt wurde, Krishna, du bist nun erschienen vor mir. Das war auch, glaube ich, Gandharvikas was passiert denn, wo ist denn, wenn es so schrecklich zugeht, so dramatisch. Ein Nadi heißt das. Licht leuchtet auf. Es gibt viele davon, aber der bestimmte leuchtet auf, der für dich richtig ist. Wieso richtig? Ja, entsprechend deines Karmas. Die Votis verlassen den Körper durch Nadis, die so nach oben gehen, entweder durch den Mund oder das Sahasra-Chakra. Fruchtbringende, also Materialisten verlassen den Körper in dieser Gegend, nehmen Geburt, eine neue Geburt auf den Erdplaneten, und diejenigen, die sehr sündhaft gehandelt haben, mit scheußlichen Aktivitäten verstrickt waren, verlassen den Körper durch die Nadis, die nach unten gehen. Oft ist das begleitet mit einer unkontrollierten Ausscheidung auch, die dann geschieht. Nicht oft, aber zuweilen will ich mal besser sagen. So, lass mich sehen, ob wir... Wer durch eine Körperöffnung den Körper verlässt, die unterhalb des Herzens gelegen ist, die Körperöffnung, zum Beispiel durch den Anus oder die Geschlechtsöffnung, wird in eine niedere Lebensform eingehen. Wer den Körper durch eine Öffnung in der oberen Körperhälfte verlässt, zum Beispiel durch Auge, Nase, Mund oder durch den obersten Punkt der Schädeldecke, wird eine höhere Lebensform erhalten oder nicht mehr wiedergeboren werden. In jedem Fall aber beleuchtet die Überseele einen einzigen aller Nadi-Kanäle, einzigen Nadi, merke ich gerade, schreibt man mit einem langen A oder einem langen I und einem Punkt unter dem B. Der Materialist wird offensichtlich nicht Paramatma sehen, die Überseele, nicht weil er nicht seine Sicht genügend geläutert hat, aber er wird ein Licht sehen, was von Paramatma kommt. In jedem Fall aber beleuchtet die Überseele einen einzigen aller Nadi-Kanäle, worauf sich die Seele spontan zu dem Licht am Ende des Tunnels hingezogen fühlt und sich ganz natürlich sofort durch diesen bestimmten Nadi hinausbegibt. Dieser wird gemäß den Wünschen und dem angesammelten Karma des betreffenden Lebewesen von der Überseele ausgewählt. Also eure, sagen wir mal, der Passierweg, den die Seele nimmt, aus dem Körper heraus, ist von der Überseele entsprechend des Karmas und des Wunsches ausgewählt worden. Vorher tritt auch noch, ich hatte von dem dunklen Tunnel geschrieben, der Tunnelerfahrung, ich will es nochmal zusammenfassen, der Lichterfahrung. Manchmal hören auch Christen oder auch sonstige spirituelle Listen in diesem Augenblick Ton, Glockengeläut, Kirtan, es wird plötzlich total Licht dann, wenn der Tod einkommt. Eben auch eine, wir sagten, der Todestag ist der Erlösungstag. Auch, es wird nach diesem Trauma Licht und man hört Musik und wird sozusagen abgeholt. Nun, was ist mit der Hölle? Ich habe einfach mal die christliche Theologie oder christliche Denkensart oder Glaubensart erwähnt. Was ist mit der Hölle? In unseren, sagen wir mal, in unseren Schriften wird erwähnt, dass ein Mensch, der total sündhaft gelebt hat, in diesem Augenblick, wo er den Körper verlässt, auch Schreckensgestalten sehen kann. Die sogenannten Yamadutas, weiß ja schon jeder. Ein Devoti hat mir davon einmal gesprochen. Das war ein Mann, eine Krankenschwester, die war in einem schwedischen Hospital und wurde plötzlich wurde hereingerufen. Da war ein Mann, der also viel auf dem Kerbholz hatte, wie man so schön sagt, und der verstarb und sein Gesicht wurde sehr schrecklich und sie musste ihn da bedienen. Es war keiner da, der sich um ihn sorgte. Plötzlich sagen wir mal, als es so dem Ende entgegenging, schrie der immer Luzifer, also um Zuflucht zu suchen. Und in dem Augenblick ging dann im Augenblick seines, also es wurde so schlimm, sie war da und er schrie diesen Namen auf, ich möchte ihn nicht wiederholen, und plötzlich wehte das Fenster auf und sie machte wieder zu und es müsste in dieser Weise wieder aufgesprungen, sie machte ihn wieder zu und dann musste sie etwas bringen für den was Ärztliches tun, was weiß ich nicht, welches Detail. Und dann merkte sie plötzlich, wie im ganzen Krankenhaus die Sicherung ausging. Und dann warf man das Notstromaggregat an. Weil da sind ja Leute auf dem Operationstisch gewesen, wo man Strom zu braucht. Nicht? Aber auch alle Notstromaggregate fielen aus. Und dann, das war so unheimlich, eine fürchterliche Atmosphäre ging durch dieses Krankenhaus hindurch und die Ärzte kamen dann und wollte ihn das, sie hatte dann Bescheid gesagt, der hat in diesem Zimmer den Namen geschrien, diesen fürchterlichen. Und dann sind sie alle, die Ärzte, hin und wollten nach dem Rechten sehen in dem Zimmer. Und vor dem Zimmer war so eine solche Atmosphäre, dass sie gesagt hat, Fräulein Krankenschwester, gehen Sie rein. Und dann musste, nachdem sie sich geweigert hatte, sie war ja auch ein bisschen neugierig, ging sie dann rein und sah diesen Menschen was sie sah, möchte ich euch fast ersparen. So viel will ich aber sagen, sein Gesicht war zu einer entsetzlichen Schreckensfratze verzogen. Er lag außerhalb des Bettes zusammengekrampft und es war fürchterlich. Danach ist diese Krankenschwester an das virtuelle Leben gekommen und hat ihr materielles Leben aufgegeben. Das saß so tief. Nicht dieses Wissen von anderen Zusammenhängen. Das Wissen, dass wir eigentlich nur so auf einer Kruste von Wesentlichkeit da längst trassen. Dass die Kruste brechen kann im Augenblick des Todes und was kommt dann? Da muss man sich vorbereiten. Manchmal werden die geweihten Krishnas belächelt, wenn die sagen, dass sinnvolle Menschen abgeholt werden von Schreckensgestalten, den sogenannten Yamadutas. Aber ich habe mit mehreren gesprochen, die berichtet haben, dass solche Dinge nicht isoliert sind. Natürlich hat der gerade war ein besonders schwerer Fall und ein extremes Beispiel, aber viele Menschen sind unglaublich erschreckt im Augenblick des Todes. Unglaublich erschreckt und weichen von denen zurück, diesen Yamadutas, diesen Todesboten. Ich habe einmal ein bisschen geforscht für euch in der Literatur und kam auf interessante Studien von einem sogenannten Rawling, also klingt fast wie Rowling, aber Rawling, nicht? Und er sagt, was Leute sahen, die ein sehr materialistisches Leben geführt hatten, und die dann in diesen, man nennt das Nahtodzustand kamen, aber nochmal zurückkamen. Ein dunkler Raum. Gewaltige, groteske Person mit Gesichtern, die verzerrt sind. Es war Dunkelheit, aber ich konnte die Menschen hören, wie sie stöhnten und winselten. Es wurde schlimmer und schlimmer. Ich brach zusammen und weinte. Jemand anderes beschreibt diese Sicht, die er hat. Das ist das Schlimmste. Diese verrückt machenden Klänge und dieser Geruch von Verfall. Einige der Leute, die dort angestellt waren, waren nur halbe Menschen. Also half human, also Halbmenschen. Er sah, und ein anderer sah Folgendes, alte Freunde von den guten alten Tagen, die mit blanken, ausdruckslosen Gesichtern, die in die Ferne starrten, da saßen, die nutzlose Lasten schleppten und die fortwährend gingen, aber nirgendwo ankamen. Hinter ihnen waren Leute mit Peitschen, die ich nicht beschreiben kann. Ja, es wird dann wild, also dann sieht der eine rote Schlange, die über ihn krabbeln und die er nicht loskriegen kann, die beim lebenden Leib zerfressen, aber das können wir uns ja ersparen. Also und so weiter und so fort. Es gibt also schon diese Erfahrungen von Menschen, die total gepeinigt werden aufgrund ihrer sündvollen Tätigkeiten. Nun, zur gleichen Zeit möchte ich nochmal sagen, dass Tod besonders für einen Spiritualisten, und wir wollen uns jetzt diesem ein bisschen mehr zuwenden, nicht etwas so alt ungewöhnliches oder alt, sagen wir mal, das ist nicht schreckenserregend. Ich habe der Vollständigkeit halber auch diese Beschreibung kurz erwähnt. Im Bhagavatam heißt es, was Tod genannt wird, ist im Grunde genommen nichts anderes als die Tatsache, dass man seine frühere materielle Identifikation vollständig vergisst. Wenn man von einem Körper in einen nächsten wandert, den man sich durch sein Karma selbst erschaffen hat, vertieft man sich derart wieder in die Genuss- und leidvollen Sinneseindrücke des neuen Körpers, dass man die Erfahrung des vorangegangenen Körpers völlig vergisst. Stellt euch das mal vor. Wir sind so identifiziert mit unserer kleinen Wirklichkeit, mit unseren kleinen Sorgen. Sind wir dick genug oder zu dick? Müssen wir vielleicht abnehmen? Haben wir Zeit, die Zeit richtig eingesetzt? Was ist mit dem Examen? Was ist mit meiner Ausbildung? Und vertiefen uns total darin. So waren wir schon unzählige Male vertieft, im Augenblick des Todes, der nach einem Blitz in der Ewigkeit schon eintritt. Es ist so kurz, unser irdisches Leben ist ein Blitz in der Ewigkeit. Im Augenblick des Todes vergessen wir diese ganze Identifizierung und müssen uns wieder neu etwas Neues einprägen. Wir gehen zur Schule, dort wird die Identifikation gemacht, dann kommen wir in die Pubertät und sagen, bin ich anziehend genug hier mit meiner pickligen, akne verschmierten Haut und so weiter und sind wieder total identifiziert mit einem neuen irdischen Leib. Könnt ihr verstehen, wie wichtig Anhaftung und das Überwinden von Anhaftung ist, schon in diesem Leben? Denn diese Anhaftung und dieses Versunkensein in diese materielle Daseinsform sorgen dafür, dass wir wieder und wieder geboren werden und sterben, geboren werden und sterben. Einmal wurde Yamaraj, der Herr des Todes, gefragt, beschreibe dich, beschreibe den Tod, wir wollen es wissen. Und Yamaraj sagte, Tod ist eine Illusion, die denen erscheint, die die absolute Wirklichkeit nicht erfassen können. Ich sehe, dass hier ein paar Notizen mitschreiben, Christoph kann den Füller noch nicht finden, oder das muss er geben. Tod ist eine Illusion, die denen erscheint, die die absolute Wirklichkeit nicht erfassen können. Die Seele ist unsterblich, voller Licht, immer existent und stirbt niemals. Wenn ihr wollt, kann ich euch den nach dieser Session nochmal vorlesen. Vielleicht noch einmal so, Tod ist eine Illusion, die denen erscheint, die die absolute Wahrheit nicht erfassen können. Die Seele ist unsterblich, voller Licht, immer existent und stirbt niemals. Seht ihr, wie es mir in meinem Seminar darum geht, einerseits den Tod schon zu beschreiben, zu sagen, also das Sterben zu beschreiben, und zu sagen, was da objektiv geschieht mit dieser Liste. Aber andererseits euch immer wieder dahin zu bringen und zu erinnern, erinnert euch, das ist eine materielle Erfahrung, wie das Einschlafen und so weiter. Nur das etwas dramatische Einschlafen. Wir haben als ewige Seele nicht viel damit zu tun. Gut, hier möchte ich meine erste Fragepause einlegen. Wir werden im Anschluss an diese Fragepause sehen, wie eine Kremation aussieht in unserer Tradition. Das wird total interessant sein. Wir werden hören von Bräuchen, die ein ganz bestimmtes Verständnis haben. Wir werden den Namen des Kremationsfelds erfahren, der uns total überraschen wird und aus unserem bisherigen Verständnis erlösen wird. So viel Nektar. Wir kommen jetzt langsam zum Nektar. Ja, Maharani, ich muss erst die vorher geparkten Fragen.
Also ich wollte schon immer wissen, warum man bei einem Unfall von einem vorzeitigen Tod spricht. Das ist doch sein Karma, dass er diesen Unfall hat und dann stirbt.
Ja, gut. Warum spricht man bei einem Unfall, ich wiederhole das nochmal für die kassettenhörende Nachwelt, warum spricht man bei einem Unfall von einem vorzeitigen Tod? Es ist doch ein durch das Karma festgelegter Tod. Das ist doch nicht vorzeitig, sondern ein rechtzeitiger Tod. Nun trotzdem ist es nicht, sagen wir mal, für einen Menschen, der sich normal und nicht sehr sinnvoll aufführt in seinem Leben, ist es ein Tod, der nicht natürlich ist. Das ist nur bei einem, wie soll ich mich ausdrücken, sehr sinnvoll lebenden Menschen so. Aber du hast recht, auch dieser Unfalltod ist durch das Karma vorherbestimmt. Im Augenblick der Geburt ist dein Todestag mitgeboren. Durch das Karma, ja. Ja, da war noch eine andere geparkte Frage.
Die hat sich aber, vielleicht ist sie jetzt nicht da, die Frage, Raphael?
Also, wenn jemand kurz vor dem Tod steht und der unter extremen Schmerzen leidet,
ja,
was kannst du jetzt da, kann, wie soll so jemand mit seinen Schmerzen umgehen, dass er seine Anhaftungen,
ja, bekommen, wenn er Anhaftungen man muss Schmerzen, ich habe mich mit dieser Frage auch selber sehr auseinandergesetzt und beginne ja schon, mir Gedanken zu machen und zu sagen, wie ich gerne sterbe. Also ich überlege mir schon, wie der, was denn, was für mich der ideale Tod wäre, wenn er eintrifft. Was für mich so die Prüfungsumstände sind. Und ich würde sagen, bei extremen Schmerzen kann man so verwehrt werden durch die Schmerzen, dass man da Schmerzmittel nehmen muss. Ich weiß damals bei mir, als ich so schlimme Schmerzen hatte, da habe ich einfach Morphium genommen. Das ging gar nicht anders zu ertragen. Ich würde aber sagen, im Augenblick des Todes, das ist sehr wichtig, wird ja das Gefühl, nimmt ja weg. Und dann kann man das absetzen, wenn man da rechtzeitig ist, dann ist es nicht mehr nötig, weil der kann es nicht mehr fühlen, die Schmerzen. Nicht in dem Auflösungsprozess. Da sollte man sehr drauf achten. Mhm. Ja, Ella?
Ich habe das Gefühl, dass der Augenblick des Todes, was ich auch jetzt so erlebt in den vergangenen Monaten, gar nicht so einfach zu erfassen ist. Wenn die Ärzte sagen, ja, der Mensch, der kommt noch wieder auf die Beine oder der,
ja,
oder und so weiter, und dann sind sie 2-3 Stunden später tot und niemand war bei ihnen. Also ich finde das sehr tragisch, weil ich eigentlich gerne verschiedenen Menschen,
ja,
dabei gewesen wäre und das einfach nicht passiert ist.
Ja.
Das ist schon Trauma für mich. Aber eben dieser Augenblick, wenn du das sprichst, ja, ja, Augenblick des Todes, ja, habe ich eigentlich jetzt nie erlebt.
Ja, der Augenblick, deswegen ist es gut, wenn Leute, also in unserer Tradition ist es so, dass wir möglichst den Sterbenden, der sollte zu Hause oder unter Freunden sein, der sollte in der Welt bleiben und die Zuneigung da auch finden und nicht in wildfremde Menschen kommen, zu wildfremden Menschen kommen. Das macht übrigens bei den Bodhis, die versuchen auch Geburten zu machen, wo Freunde da sind, die dem Baby da günstig entgegensehen, nicht? Komm, wir freuen uns auf dich, mein Kleiner, nicht? Und so weiter. Und die Mutter, natürlich auch dann die Mutter unterstützen dabei. Das ist in jedem Fall vorzuziehen. Also die technische Gesellschaft tut das auch Fremden weggeben, die dazu bezahlt werden, aber natürlich nicht die Zuneigung und das haben, das die brauchen. Etwas, was zum Augenblick des Todes aber oft auch auffällt, sehr oft verlässt der Sterbende plötzlich, geht weg, wenn bestimmte Personen nicht dabei sind. Das ist total interessant. Die haben ihre eigene Logik dabei. Die machen sich manchmal aus dem Staube. Und zwar, weil sie denken, dass der andere zum Beispiel so angehaftet ist. Ich habe vor diesem Seminar einen Sterbebegleiter kennengelernt, oder sagen wir mal einen Krankenpfleger, der oft auch ein Altenpfleger ist und also fast wöchentlich ein Todesfall, eine Sterbebegleitung macht. Und er hat mir das gesagt, dass das immer wieder aufgefallen ist.
Ja, daran wegen Karma. Wir haben vorher draußen diskutiert, in der Pause, man freier Wille und Karma beim Sterben.
Ja.
Zum Beispiel bei Selbstmord. Ne? Ist das ein freier Wille, also wenn ich mich entschließe, dann selbst zu gehen, oder ist das mein Karma, Selbstmord zu begehen und dann als Geist noch ein bisschen rumzuschweben? Also, wie sieht das aus?
Selbst Weisen fällt es sehr schwer zu sagen, was ist. Also was ist freier Wille und was ist Karma? Das ist sehr oft verschieden. Ich weiß bei einem, wo es freier Wille war, der ging auf den 13. Stock eines Hochhauses, dem Hochhaus, weil das, ich weiß, dass meine Eltern da eine Wohnung drin gekauft hatten. Das war ein traumatisches Hochhaus, da sind viele runtergesprungen. Und der ging rauf und war schon so bereit. Man muss ja anscheinend kämpfen mit sich, mit der Angst auch vor dem Sterben. Und dann den habe ich dann später getroffen, da ging ihm dann die Gedankenzucht durch den Geist. Mensch, Alter, was machst du denn da? Hat er zu sich gedacht. sagt man in Norddeutschland. Und da ist doch noch dieses Buch, die Schönheit der Selbstverwirklichung oder so. Und hat sich dann erinnert, dass er in seinem Buch stand, bei sich noch ein Krishna-Buch hatte, wie heißt es, Schönheit des Selbst heißt es. Und hat es denn gelesen und hat sich entschlossen, eben ein für alle Mal dieses Konzept des Selbstmordes aufzugeben. Da war es freier Wille. Sehr oft, nach meinen Informationen, ist die Frage des Selbstmords schon eine Frage des freien Willens, vielleicht nicht so freien Willens, weil man unter den Einfluss steht von vielleicht auch feinstofflichen Personen, Geistern und Gespenstern, die ja einen dazu drängen, so springen, springen, ist doch nichts los.
Ja,
du hast
Vorbehalte angetönt zu den Büchern und Aussagen von Frank Kübler Ross. Habe ich die Vorbehalte verpasst?
Ja, mein Vorbehalt war, dass das schon allgemein wohl so stimmt, aber dass unterschiedliche Personen ganz anders diese Dinge bewältigen, als der, das ist nicht so feststehend, wie es bei Frau Kübler-Ross dargestellt wird. Da gibt es zum Beispiel religiöse Menschen, die ganz anders damit umgehen, ganz anders, wo es nicht zu, also was zu sprechen von spirituellen Menschen. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einem guten Freund von mir, Vishwambhar Goswami, der ist der ehemalige Bürgermeister von Vrindavan gewesen. Der war gerade in einem Telefonat mit einem Schüler und sagte ihm dann, also sein Sohn hatte mir das so geschrieben, ganz seelenruhig, du, ich muss jetzt Mahaprasthan machen, den großen Abschied feiern. Ich kann das Gespräch nicht fortsetzen. Hare Krishna hat sich hingelegt, er hat einen Hörer aufgesetzt, hat sich dann einfach nach hinten gleiten lassen auf sein Bett und hat Jai Sisi Radharaman gesagt und ist dann gegangen. Das hat Stil, nicht? Das ist also nicht behandelt worden. Ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr besonderes Beispiel, aber diese Bereiche sind nicht behandelt worden bei Frau Kübler-Ross.
Den Schriften von Frau Kübler-Ross, da beschreibt sie ja auch, dass bei vielen Nahtoderlebnissen, bei Leuten, die zum Beispiel im Rollstuhl waren, nicht mehr gehen konnten seit vielen Jahren, und dann beim Fastübergang in dieser Zwischenphase wieder gehen konnten und die Leukämie-Kinder, die beschreiben, wieder Haare hatten und dann sind sie wieder zurückgekommen.
Ja. Oh, ich hoffe, dass ich jetzt genau zugehört habe. Das ist, du redest nicht von den, die sind nochmal, die hatten ein Nahtodeserlebnis und sind dann nochmal zurückgekommen und es ging ihnen dann wieder gut,
in der Zwischenphase, auf der anderen Ebene, da hatten sie die Beine wieder, da konnten sie gehen, hatten dieses Bild ganz deutlich, erlebten sie das zurückgekommen, dann wieder eben nur ein Nahtodeserlebnis und das Mädchen zuschreibt,
was
sagt dann, ich hatte meine blonden Locken wieder.
Ja, das ist gut möglich, dass in einer solchen Phase des Nahtodeserlebnisses man zurück zu dem Zustand seiner Wünsche geht. Nicht? Der feinstoffliche Körper, man merkt sehr oft bei Amputierten auch, also, wenn wir schon so ins Detail gehen, die haben noch das Gefühl, dass sie das Bein da noch haben, weil sie wollen das Bein natürlich nicht aufgeben. Also wer will schon sich damit so leicht abfinden? Das sind denn die Wünsche, werden in diesem Territorium, dieser Zwischenstufe, die eine subtile, feinstoffliche ist, nehmen dann Gestalt an. Darf ich deinen Namen bitte noch?
Bruno,
ja. Ich sage immer Branko im Geiste und bremsen Sie mich dann, weil der Branko ja hier sitzt. Bruno, ja.
Aber die Frage, die eben schon brennend heute, die ganze Geschichte mit den Rückführungen, wie sieht denn das damit aus? Man hat es gesagt, nach dem Tod ist ja alles vorbei, man kann sich nicht mehr erinnern an früher oder an früher Leben, aber man lebt, man hört ja auch von sogenannten Rückführungen.
Oh ja. Das ist der generelle Fall. Bei den Rückführungen, es gibt schon da erstaunliche Dinge. wo man eigentlich nur davon ausgehen kann, dass ja diese Person tatsächlich, die fangen dann zum Beispiel an, in der Sprache eines vorangegangenen Lebens zu sprechen, erinnern sich an Details, und wenn man dann danach geht, sieht man tatsächlich, dass auf dem Stein, der inzwischen schon von Hühnern überlagert, also Hühnermist überlagert ist, dann genau die Zeichnung drin ist, die der in seinem Rückführungs-, also in dem Zustand, wo er rückgeführt wurde, aufgezeichnet hat. Da gibt es unglaubliche Dinge. Trotzdem mit den Rückführungen, es ist etwas sagen wir mal, sehr oft ist da der Fantasie des Rückgeführten und auch der Fantasie des Rückführungstherapeuten ein unglaublicher Spielraum gesetzt. Wenn man in diesem Zustand, wo man entweder unter völliger Hypnose oder Trance-Reise, wenn man dann auf Reisen geht, geht man in den Bereich des Geistes. Und da gibt es, ich meine mit dem Bereich des Geistes, das Denken, nicht? Und da gibt es nicht die gleichen Verkehrsregeln, die es hier gibt. Da vermischen sich Dinge, Hoffnung und Wünsche miteinander. Sehr oft sind Rückgeführte so Pharaonen gewesen und keine Straßen, niemals Straßenfeger Könige. Also Prabhupada hat dazu eine doch manchmal sehr kritische Haltung eingenommen, weil diese Menschen da reinkommen in etwas, wo man nicht genau sagen kann. Wer es wüsste, was wir im letzten Leben waren, ist die Überseele, die uns begleitet hat. Ich weiß, dass in den Rückführungen sehr oft um den inneren Führer, die Hilfe des inneren Führers gebeten wird. Nicht? Der Rückführungstherapeut sagt, wenden Sie sich an Ihre innere Führung. Nicht? Aber es ist doch sehr fragerisch, ob Paramatma, die Überseele, dann auch so reagiert und das Geheimnis preisgibt. Normal ist es jedenfalls so, dass mit dem Tode und diesem Schockerlebnis eine Unterbrechung mit der alten Identifizierung stattfindet. Selbst wenn man da eine Rückführung in diesen Bereich des Geistes, der ja noch die ganzen Eindrücke hat, das ist sehr wohl wahr, hinbringt, wird er meistens da auch wieder die alte Identifizierung, also sagen wir mal die jetzige Identifizierung wieder aufnehmen. Das ist so eingerichtet von der Natur, weil man ja sonst schizophren wäre. Wärst du sonst Bruno oder der Rodelstar aus da kann man nicht rodeln, aber aus Amerika und so weiter. Nicht? Also das ist dich gesehen?
Ich hatte eine Frage aufgegriffen der Reinkarnation. Ich würde interessieren, warum müssen wir alle von Anfang an wieder neu lernen, das, was wir schon wahrscheinlich geübt haben in unserem früheren Leben. Das heißt zum Beispiel, warum die Kinder so unbeholfen sind, dass die gern lernen müssen, wissen lernen müssen.
Ja.
Warum geht das? Die
all
die simplen Sachen
wieder neu zu machen. Ja. Das materielle Leben ist das Kauen von bereits Gekauten. Das ist Beschreibung, die in den Schriften drin, Punas Chavita Chavananam, das stimmt. Bestimmte Dinge begleiten uns aber auch unbewusst. Zum Beispiel ist es manchmal so, habe ich gesehen, dass Frauen sind mir begegnet, schon viele, die sich mir anvertraut haben, dass sie zum Beispiel bestimmte Erfahrungen nicht mehr machen. Die wehren sich intuitiv dagegen. Mir selber ist es so gegangen, in meinem eigenen Leben, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam, dass von meinem gesellschaftlichen Kreis, in dem ich verkehrte, ich bestimmte Tätigkeiten getan hätte, die alle taten. Aber ich konnte mir das nicht erklären, warum ich davor zurückschaute. Und ich weiß jetzt, dass ich diese Erfahrung schon gemacht hatte in einem anderen Leben, die mich unbewusst sozusagen als Lernerfahrung begleiten. Aber deine Frage bezog sich auf etwas andere Sachen, so diese, wie man eine Gabel, wie man isst, wie man ja zu dem richtigen Zeitpunkt sagt, okay, lass gehen, nicht? Und so weiter. Das wirst du auch noch mit deinem Nitai da merken, nicht? Dass das noch gelernt werden muss, nicht? Und diese Dinge, warum müssen wir die immer wieder lernen? Und da ist meine einzige, also die Antwort nehme ich da aus den Schriften. Dies ist nicht dein natürliches Zuhause. Hier geschehen. Das größte Paradoxum ist nicht mal das, was du eben erwähnt hast, sondern dass wir eigentlich ewige Seelen sind. Stell dir das mal vor, wir brauchen diesen Körper nicht. Und wir sind an ihn doch gebunden. Wir gehen zur Arbeit, damit wir ihm genügend Karotten und Tomaten und Getreide zufügen können. Nicht? Nicht? Manche dieser Erfahrungen in der Welt sind auch dazu da, dass wir Loslösung üben. Bhaktivinoda Thakur beschreibt es, das geht ein bisschen weiter als deine Frage, bezieht sich aber noch darauf, dass die materielle Welt wie ein Amboss ist, das Leiden ist wie ein Hammer und das Lebewesen wie ein heißes Stück Eisen. Und es wird durch das Leiden in Form gebracht. Nicht? So, ja. Es ist nicht dazu da, um nur schöne, goldige Erfahrungen zu machen. Das materielle Leben ist auch da, um zu lernen, dass es nicht der Ort für einen Gentleman oder eine Lady. Ja, ich müsste, Severin, ja?
Ja, vor ein paar Wochen starb mein Großvater und ich war jetzt meine Großmutter, die sagt, sie wolle jetzt am Wald aufsterben und zu ihm gehen. Sie haben abgemacht, dass sie sich im Himmel treffen. Also sie sind beide sehr streng christlich erzogen. Da kommt wieder meine Frage, also ist es möglich, dass sie sich wieder treffen? Und was ist da der Himmel, wo die hingehen? Und was ist denn einfach das erste Weg?
Ja. Also John Lennon und Yoko Ono, John Lennon war ein Musikant der Beatles, sind einmal zu Prabhupada gekommen, weil sie wussten, dass er ein großer Yogi war und sagte, kannst du dafür sorgen, dass wir uns im Jenseits wiedersehen? Die waren auch sehr erstmal aneinander verhaftet, die beiden. Und Prabhupada sagte, ich bin nicht für solche Sachen. Nicht, er sagte, wir sollten in die ewige spirituelle Welt gehen. Nun, was ist der christliche Himmel? Ich bin mir sicher, dass da die Bodhis wie Atmatattva eine sehr umfassende Antwort geben können, weil sie sich mit diesen Dingen sehr befasst haben. Ich möchte hier soweit sprechen, wie ich das sehe. Es sind sehr schwierig. Es können höhere Planetensysteme sein, die feinstofflich sind, aber ich bin ehrlich gesagt nicht davon überzeugt, dass Menschen, die nicht die Grundregeln des menschlichen Lebens eingehalten haben, das heißt Menschen, die sich von Leichen ernähren, nicht, das ist ja nun wirklich das ABC fürs menschliche Leben, dass man aufhört, durch Gewalt sich am Leben Gewalt gegenüber Tieren am Leben zu halten. Diese Menschen werden wohl in einen feinstofflichen Zustand hineinkommen, in einen Zwischenzustand, wo es entweder angenehm ist oder unangenehm, je nach ihres Karmas. Aber ich muss da sagen, Severin, das ist ein Bereich, wo ich noch nichts von den Vedas drüber gehört habe. Da kann man ein paar fromme Spekulationen machen und sogar vielleicht das Treffen, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich selber bin da nicht so befugt. Mhm. Ja?
Also du hast gesagt, dass ein Christ Jesus sieht beim Tod und ein Buddhist Buddha und ein Hare Krishna vielleicht Krishna.
Hoffentlich.
Ja. Aber, Aber so bei Jesus weiß man ja gar nicht genau, wie der aussieht. So, wie kann man wissen? Also wie kann es ein Christ wissen, dass das Jesus ist? Also ist das dann nur eine Vorstellung, die er hat, und dann kommt Jesus und dann sieht er genau so aus, in dieser Form? Oder?
Ja. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Was sieht tatsächlich ein Christ, wo man doch gar nicht genau weiß, wie Christus aussieht im Augenblick des Todes? Sie möchten diese Frage beantworten?
Ich möchte sagen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist.
Ja. Ja, ist ein Foto gemacht worden. Ich glaube, so meinst du das mit der, also der ganz genauen. Es gibt verschiedene Künstler, die ihn unterschiedlich malen. Ich glaube, du meinst es, da sieht er grundverschieden aus. Und die Frage ist, wie sieht er ganz exakt aus? Ich denke, ich möchte es nochmal wiederholen, dass da. Es ist jetzt schwierig, wenn wir jetzt eine Grundsatzdiskussion über die Wahrheit des Christentums führen, der Person im Christentum, ob sie nun genauso sind, da sind sich die Christen selber nicht einig drüber. Da gibt es viele. Ich möchte diesen Bereich aber nicht betreten in diesem Seminar. Wie jetzt Jesus, wie das Foto sozusagen, also fotogerecht aussieht. Sie sehen die Person, die sie angebetet haben. Mein Opa hat, also das ist jetzt ein philosophisches Grundprinzip, mein Opa hat in seinem Todesaugenblick seine geliebte Frau Mimi gesehen. Hat richtig gerufen, Mimi, Mimi, reich mir den Grießbei. Nicht, das war deren Beziehung. Bitte, das habe ich. Es war eine sehr zuneigungsvolle Beziehung, aber das war oft und hat dann seine Frau gesehen im Augenblick des Todes. Also wir sehen in diesem Augenblick das, wo wir Zuflucht suchen. Ob das nun unser Bild von Jesus ist, unser am meisten geliebtes und verehrtes Bild, oder so, mir ist das aufgefallen in meinem Nahtodeserlebnis. Da ist mir Krishna erschienen in dem Bild, was ich am liebsten hatte von Krishna. Also total, so ein Bild, was in unserer Bewegung gemalt worden war. Ist mir genau das erschienen und ich war natürlich sehr beeindruckt und sehr dankbar, aber ich hinterfrage jetzt natürlich skeptisch auch mit ein bisschen der intellektuellen Skepsis, die wohl jeder noch mit sich bringt. War das jetzt mein Bild von Krishna oder war das der Krishna? Bei einem guten Devotee erscheint Krishna selber. Es war ja auch nicht der Tod, es war ja halb so schlimm. Also ich lebe ja noch. Nur ein Out-of-Body-Experience, würde ich mal sagen. Eine Erfahrung außerhalb des Körpers. Ja, jetzt nähern wir uns. Ich möchte jetzt ganz kurz mit euch noch das wird nur 20 Minuten dauern, eine Beerdigungszeremonie und Ritual machen. Ja, dass wir vielleicht noch ein bisschen, können wir vielleicht einfach mal ohne so eine richtige Luft-Einladung, die Einladung an die Bergluft machen. Und dann werden wir eine Stunde Pause machen. Um 19 Uhr gibt es einen kleinen Imbiss. Und um 20 Uhr haben wir dann einen vedischen Kulturabend hier. In diesem Kulturabend, das werde ich dann gleich ankündigen, was wir da machen, dass man sich. Ich würde vielleicht sagen, können wir sowas wie eine sitzende Pause machen, so für wirklich nur so 3 Minuten oder so, dass man ein bisschen groovt, entspannt. Aber bitte nicht, also bitte ungefähr im Raum bleiben, oder wenn man ganz kurz weg muss, dann natürlich. Aber vielleicht, wenn wir die Fenster wirklich aufmachen, oder ihr könnt aufsteigen, strecken.
Das ist Leute, die rufen auch Gliedmaßnahmen von Tieren, die haben dann noch schwere Schäden. Da würde ein flüssiges Metall darin übergehen.
Du meinst, nachdem die Amputation vollzogen ist, haben Sie das Gefühl, dass Ihnen im Unterarm zum Beispiel das wehtut, als würde da flüssiges Metall. So, ja. Tja, ist doch. Da ist noch. Guck mal, wir haben einen grobstofflichen Körper, der wie ein Handschuh auf dem feinstofflichen ist. Und man hat wohl noch den grobstofflichen schon abgehalten. Aber der feinstoffliche ist noch immer da, ist noch da irgendwie da. Du kennst ja diese Aura von Fotografie und diese Sachen. Und er ist noch immer da. Und ja, die leiden dann noch da auf dieser Ebene. Das wird aber, was es ist ein Stumpfblutes deswegen in den Nervenenden. Das ist ein physischer Schmerz. Wenn Sie haben das Gefühl, weil Sie sich eben noch, weil der feinstoffliche Körper noch immer hier so da ist, dass es da wehtut an diesem feinstofflichen Körper. Kann aber nicht. Das ist nur das Gefühl, weil der Gefühlskörper ja noch so noch da ist. So will ich das erklären.
Mit dem Feinstoff.
Nachdem wir jetzt gehört haben, ausführlich gehört haben über Sterben, Tod und über den Tod, werde ich jetzt über eine traditionelle indische Beerdigungszeremonie sprechen. Ich denke, das ist deswegen wichtig, weil wir sehen, wie das spirituelle Verständnis, was wir eben besprochen haben, dann auch in der Praxis angewandt wird. Dadurch ist es nicht nur einfach eine Theorie oder Theorie ist es nicht, das ist so und so nicht, es ist sehr praktisch zu sterben. Aber sagen wir mal, die Beerdigungszeremonie, die unterstreicht das nochmal mit der Farbe der Kultur, was wir da eben gehört haben. Ich werde dann den heutigen Vortragstag hier beenden mit dieser Beerdigungszeremonie und werde den Tag beerdigen sozusagen und dann morgen mit dem Thema Wiedergeburt anfangen, was auch wahnsinnig interessant ist. Wir werden sogar die Gebete vorlesen von der Seele, die noch eine neue Geburt genommen hat und die im Mutterleib betet. Total interessant. Ja, so, wenn der Verstorbene oder die Verstorbene, vielleicht sagen wir besser, die Verstorbenen werden, es heißt so schön, Ganga prabdi heute, der Verstorbene hat die Ganga erreicht. Das würde ungefähr dem entsprechen, wo wir sagen, er ist unter die Erde gekommen, sagen wir in Deutsch. Und es gibt natürlich auch andere Formulierungen, die eher respektlos mit dem Toten umgehen. In Indien würde man sagen, Ganga prabdi heute. Er hat die Ganga erreicht oder sie hat die Ganga erreicht. Und damit ist zweierlei gemeint. Erstmal hat man Verstorbene gerne an der Ganga kremiert, zum Beispiel in Benares, ist ja ein sehr bekannter Ort, wo am Gangesufer nonstop, der Sand wird gar nicht kalt von den Verbrennungsfeuern, die Verstorbenen hingebracht werden. Dort gibt es auch übrigens Hospizien, also Sterbehäuser, wo den Sterbenden die Möglichkeit gegeben wird, mit Verwandten und eben am Ganges den physischen Körper aufzugeben. Das ist aber auch eine neuere Erfindung. Der andere Grund, warum man sagt, er hat die Ganga erreicht, wurde mir eben von Krishna Chandra erklärt. Die Ganga geht von den Lotusfüßen Vishnus aus. Und so wenn man den Ganges erreicht, erreicht man die Lotusfüße des Herrn. Eine sehr schöne und sehr tröstliche, sagen wir mal, Ausdrucksweise für den Tod. Wenn das eingetreten ist, empfindet man bei einer fortgeschrittenen Seele eine Mischung aus großer Freude und tiefer Trauer. Es ist sehr wichtig in der vedischen Kultur, dass Trauern, dass man die Trauer zulässt. Dass man ordentlich weint, schreien, wie wir es da draußen hören, und weinen, die Toilette aufsuchen, sollte nicht unterdrückt werden. Das ist eine Grundregel der Ayurveda. Man sollte diese Gefühle zulassen. Man sollte Abschied nehmen, aber nur für eine gewisse Zeit. Dann sollte man mit dem Sicht der Ewigkeit schauen. Hier ist eine unsterbliche Seele, die sicherlich als ein lieber Mensch mich begleitet hat, in einer Familienbund oder einem Freundschaftsbund, nicht? Aber sie ist weitergegangen zu einer höheren Bestimmung. Keiner von uns wird lange Zeit Hermann bleiben oder Sieglinde, ein Schweizer oder eine Tirolerin. Wir sind Durchgangsreisende in dieser Welt und wir sollten das niemals vergessen. Das kommt auch bei der Beerdigungszeremonie rein. So, die Männer tragen, ich spreche jetzt mal von Vaishnavas, den Zika offen als Zeichen ihrer Trauer für 1 bis 2 Tage. Man nimmt den Körper, nachdem er gestorben ist, und badet ihn, also treibt ihn an, macht ihn sauber. Das ist ein Zeichen des Respekts und der Würde für diesen Menschen, der eine so schwierige Zeit durchgemacht hat. Man trägt dann neuen Tilak auf, das heißt Zeichen von Krishna. Man tut eine Kantimala, eine Tulsi-Kette um den Hals und tut entweder Watte oder Wolle in die Körperöffnungen, um die Ausscheidungen, die zum Teil auch noch nach dem Weggehen der physischen, also der Seele stattfinden, aufzufangen, auch aus Respekt und Achtung. Dann nimmt man eine Bahre. Es gibt genaue Unterweisungen, wie diese Bahre anzufertigen ist, für die sich dafür interessieren. Und tut über den Leichnam ein Harinam Chatter, das heißt ein Tuch, was mit heiligen Namen Krishnas überschrieben ist. Also eine glücksverheißende Sache, die man sozusagen nach dem Tod noch macht, als so helfend. Diese Harinam Chatter sollte die Farbe von Safran haben. Das ist jetzt mein Doti, den Tungavitya hat den vor einem halben Jahr gefärbt. Jetzt ist er mal wieder dran und ich muss sie zu Tungavitya geben. Das ist Wäschten immer aus. Und, aber so ein bisschen tiefer noch sieht es aus, bis Safran. Diese Farbe tragen auch die entsagten Mönche, die einen gesellschaftlichen Tod sterben. Nicht? Und so wird auch der, im Augenblick des Todes nimmt jeder Sannyas an. Die Lebensstufe der Entsagung. Leider, also aber nicht formell jetzt, und deswegen spricht man eigentlich nicht von einer Sannyas-Einweihung. Aber das Prinzip der Welt entsagen wird dann ja gezwungenermaßen allerdings gemacht. Dann nimmt man den Leichnam, es heißt, er sollte mit den Füßen zuerst das Haus verlassen, wenn man ihn trägt, und kommt zum Tempel, wo man, weil er so lange zum Tempel gegangen ist, wird er nochmal vor den Tempel aufgebahrt, und dann kommen auch nochmal viele Frauen, die weiblichen Mitglieder, da und weinen dann klagen. Um den Frauen es zu ersparen, weil sie sehr stark in den Emotionen sind und intuitiv sind, werden die meistens, sagen sie dort sozusagen auf Wiedersehen. Wenn sie natürlich mitgehen wollen, habe ich es auch oft erlebt, dass sie mitgehen. Nicht? Und dann wird der Leichnam nochmal auf eine letzte Umkreisung eines heiligen Ortes genommen. In Vrindavan geht man rum. Hier in Zürich hatten wir einen Fall von einem ganz jungen Devoti. Wie alt war? 7 Jahre? 5 Jahre erst, der kleine Jaya. Ja, manche von euch mögen sich noch an ihn erinnern. Der hat mit dem haben wir eine Prozession gemacht mit dem Leichnam um den Tempel. Stimmt das? Weiß ich. Ach so, da hatten wir es so gemacht. Gut. In Jandelsbrunn auf unserer Farm, wo meines Wissens erst ein Devoti gestorben ist, haben wir so ein Parikram um den Tempel gemacht. Man kann aber auch nachdem man das gemacht hat im Westen, die Dinge, die ich jetzt sagen werde, kann man in Vrindavan machen, aber nicht im Westen. Was ich jetzt gesagt habe, kann man im Westen machen. Man sollte vielleicht, wenn er gestorben ist, noch Tulsi-Blätter auf die Augen tun oder Gangeswasser in den geöffneten Mund hineingeben, eine frische Gelande von den Detis kriegen, wenn man sie kriegen kann, oder irgendetwas Heiliges noch drauf tun, was der zum Beispiel diese Pavitras sind ja einmal sind sehr schön auch umzulegen, und das wird auch akzeptiert im Beerdigungsinstitut. Ihr könnt einen Leichnam einige Zeit da lassen, 24 Stunden geht, und wenn man es länger will für die zur Verabschiedung, weil noch vielleicht Nahestehende da sind, sollte man mit dem städtischen Beerdigungsinstitut sprechen, ob die dann, das ist ein bisschen, dass das so angemeldet ist, und die geben meistens auch die Bewilligung, wenn man es begründet, so auf diese Weise. Ja, und dann im Westen würden wir den physischen Körper, der also geschmückt ist und sagen wir gesäubert ist, dann am besten ins Krematorium reingeben. Sterbliche werden verbrannt, und das hat einen Sinn. Das deutet der Seele an, dass jetzt der Körper auch tatsächlich tot ist. Nicht, ist denn ganz klar, und dann kann die Seele weitergehen. Das ist eine Hilfe. Deswegen verbrennen wir die Leichname. Denn sehr oft ist es auch schon so, dass die Seele dann noch nicht weitergehen kann, weil sie noch so angehaftet ist an den physischen Körper und da noch unnötig lange verbringt in der Nähe. Nicht? Manche von euch haben das Gefühl auf Friedhöfen, dass sogar noch längere Zeit die Seele noch nicht weiter kann und dann noch da ist in einem recht hilflosen Zustand. Ich hatte diese Erfahrung bei meinem Opa, den ich noch gesehen hatte, 10 Tage, glaube ich, ungefähr 10 Tage nach seinem Ableben, der mich rief, komm, der in dem Wald noch war, komm. Um das zu verhindern, dass da also noch eine Anhaftung an den Körper und vielleicht die Umstände bleiben, gibt man das eindeutige Signal, dieser Körper wird in Flammen übergeben. So, in Indien, in Vrindavan, kann man dann Folgendes machen. Man geht dann, nachdem man die Klagenden gehen dann im Gegenuhrzeigersinn um den Toten herum, machen so eine Parikram am Tempel, gegen den Uhrzeigersinn?
Nein.
Man geht gegen den Uhrzeigersinn, weil der andere spiegelverkehrt von der anderen Seite schaut. Man ist also noch nicht sehr bewusst über den anderen, den Verstorbenen. Dann geht man zum Kremationsfeld. Und zwar hier mit dem Kopf voran. Dieses Kremationsfeld heißt im Sanskrit Swagadwara, das Tor zum Himmel. Nicht, das ist also nichts so Grausames und Schlimmes. Man nimmt, man tut den Leichnam noch ein Bad in der Yamuna gewähren, auf der Bahre. Und dann kommt der Ältere, dann tut man einen Holzhaufen, der ist schon vorbereitet. Dann kommt die Bahre dort drauf und der älteste Sohn zündet dann den Holzhaufen an, tut meistens noch ein Pulver hinauf, was das Feuer heißer macht und besser brennen lässt. Und dann kommt er, der älteste Sohn, und dann ist er schon ziemlich verbrannt, der Leichnam, kommt mit dem Stock und zerschmettert den Schädel, damit wirklich alles verbrennt. Dann zieht er einen Kreis um den, sagen wir mal, den Brandhaufen und schreibt in den Kreis hinein Mara. Mara ist der Name des Gottes des Todes. Und kann aber auch anders gelesen werden. Die Silben können auch als Adam gelesen werden. Was so viel bedeutet wie, er ist jetzt gegangen, der Gestorbene, und er sieht zurück. Dann nimmt man diesen, dann macht man etwas anderes. Dann nimmt man einen Krug mit Wasser, mit heiligem Wasser, und lässt ihn fallen oder zerschlägt ihn. Was ganz deutlich das Symbol dafür ist, genauso wie unser Körper ein Krug ist für die Seele und irgendwann einmal zerschellt, also stirbt, so tut auch, sagen wir mal, genauso wie der Krug zerbrochen ist, der das Wasser gehalten hat, so ist auch jetzt der Körper vergangen, der das Leben gehalten hat. Alle werden daran erinnert, an ihre eigentliche Sterblichkeit. Dann nehmen sie den Sand, auch wo sie das Mara getan haben, tun es in die Yamuna und gehen, und sagt einer, schau nicht mehr zurück. Schaut nicht mehr zurück. Dann schauen sie nicht mehr zurück und dann hören sie auch auf mit dem Klagen. Sie haben 3 Tage geklagt, bemühen sie natürlich, laufen dann noch die Tränen, das ist ja alles menschlich und so weiter. Und dann gedenken, dann ist etwas sehr Wichtiges, und hier können wir wieder, was ich jetzt gesagt habe, können wir nicht im Westen ausführen, so einfach jedenfalls nicht. Aber was wir ausführen können, ist eine wunderschöne Zeremonie, zu der ich euch ermutigen möchte. Es ist eine so schöne Zeremonie, wir haben sie jetzt ausgeführt bei Harawapu. Nach 3 Tagen, 3 bis 7 Tage, sollte man eine Nachrufzeremonie machen. Dann kommen gute Freunde zusammen und sprechen über den Verstorbenen, sprechen mit liebevollen Worten über die guten Errungenschaften des Verstorbenen und lobpreisen ihn auf diese Art und Weise. Dann wird ein Festmahl gekocht, in seinem Namen gekocht und in seinem Namen auch geopfert zu Krishna. Und dann wird das Festmahl genommen und verteilt an all die Vaishnavas und Gäste. Und man kann noch zum Gedenken ein Bild von dem Verstorbenen nehmen und ihn, wie er sonst auch das gemacht hat, den ersten Teller von diesem Festmahl hinstellen. Für dich. Nicht? Von diesem geweihten heiligen Festmahl. Das sollte man machen, um auch Abschied zu nehmen und auch um dem Verstorbenen die Liebe und Zuneigung nochmal zu bekunden auf diese Art und Weise. Es kann sehr bewegend sein und sehr inspirierend, solche Gedächtnisfeiern, wo alle sprechen und sich lobend aussprechen über diese Persönlichkeit, die gegangen ist. Wenn zum Beispiel bei euch einer in der Nähe ist, ein Vater oder eine Mutter, könnt ihr vielleicht von dem, was er zurückgelassen hat, von dem Geld, einen kleinen Betrag beiseite tun und dann diesen Betrag zum Tempel gehen, sodass in seinem Namen da ein Festmahl gekocht wird, für die Devotees gekocht wird und ausgeteilt wird an die Devotees. Das kann man machen. Ein kleinen, je nachdem, nicht so kann man das machen. Ja, wenn bei euch jemand mal sterbt oder ihr sterbt, ruft im Tempel am besten an. Ich glaube, dass wendet euch an Krishna Chandra, der hat schon viele Erfahrungen gesammelt und viel Hilfe schon geleistet in dieser Hinsicht, und wahrscheinlich werden das in der Zukunft mehr werden. Es gibt jetzt schon Devotees, die ein Hospiz eröffnen möchten in Vrindavan, ein Vaishnava-Hospiz. Ich habe in Deutschland gerade vor ein paar Wochen mit jemandem, mit einer richtigen Institution gesprochen, die wollen die Möglichkeiten geben, dass eben die Toten entsprechend der einzelnen Religion dieser Leute, also seiner Religion, auch bestattet werden kann. Es gibt da Bemühungen. Ja, gut, nun sind wir, wie habe ich das auch erklärt? Ich würde sagen, weil wir hier schon recht spät sind, habt ihr unmittelbare Fragen zu diesem Thema? Und das hört man sich eigentlich einfach an und das ist konsistent, glaube ich, mit dem, was ich schon gesagt habe. Gut, dann würde ich hier vorschlagen, dass wir eine wohlverdiente Pause machen. Diese Themen sind sehr intensiv und sehr bewegend. Ich möchte euch bitten, dass ihr vielleicht, also bitte so gegen 18 Uhr, sagen wir mal, weil wir ein bisschen später sind, 7:45 spätestens hier eintreffen. Ja? Wir machen das Abendprogramm hier. Warte bitte noch, hier ist noch Krishna Chandra.
Wir haben einen Devotee hier, Dr. Krishna Favore, ist eigentlich vom